Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und wir befinden uns in der Nachbesprechung zu Frankfurt und der Vorbesprechung zu Bayern München, wo es diesmal auch wieder ein Ferngespräch geben wird. Dazu sagt Tobi jetzt mehr.
Genau, ja, ich habe mir den Lukas geschnappt, Bayern-Fan, der uns ein bisschen tiefer rund um die bayerische Gefühlslage im zweiten Teil der Folge informieren wird. Wieder so eine halbe Stunde, ganz nettes Gespräch. Insofern könnt ihr euch drauf freuen, wie immer dann im späteren Verlauf. Vielleicht hier noch den kurzen Disclaimer. Auf meiner Seite hat es zwischendurch ein bisschen ordentlich geschauert am Montagabend und gewittert. Das heißt, in Teilen meiner Sprechsequenz hört man das ein bisschen. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Ich habe versucht, es zu minimieren. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert. Schon mal als Info vorab.
Ein bisschen ASMR da am Rande.
Genau.
Gucken wir mal, bevor wir uns dem Spiel gegen Frankfurt widmen, gucken wir uns mal die Ergebnisse der anderen VfL-Teams an. Starten wir mit der U21, die hatte ihr zweites Spiel. Das haben sie 5:1 gegen Preußen Münster 2 gewonnen. Ich meine, dass Römmling da auch getroffen hat. Die U19 hat 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Die U17 dafür 2:1 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Bei den Frauen läuft es sehr gut. Die erste Frauenmannschaft hat 7:0 gegen Aachen gewonnen. Und die zweite Frauenmannschaft hat 3:2 gegen Herten gewonnen. Also da ist alles noch recht gut. Und ich glaube, die erste Frauenmannschaft ist dann immer noch ungeschlagen, beziehungsweise sogar ohne Punktverlust. Ja, 3 Spiele, 9 Punkte und kein Gegentor bislang.
Ja, das ist ordentlich.
Das ist richtig ordentlich. Und auch auf der Personalseite beim VfL hat sich was getan. Erhan Masovic hat seinen Vertrag um ein Jahr bis 2026 verlängert. Ist insofern relevant, weil man eigentlich davon ausgehen kann, dass Erhan im nächsten Sommer wechselt. So hat der VfL aber gar keinen Verhandlungsdruck und kann den Preis dann nochmal ein bisschen nach oben treiben. Also von daher ein Entgegenkommen von Erhan an der Stelle und dem Vernehmen nach gibt es auch keine Ausstiegsklausel.
Genau, es war ja in seinem Kommentar zur Verlängerung auch so ein bisschen mit, wenn man hier an ihn geglaubt hat, hat er das verlängert. Also so das, was man schon so liest, wenn es quasi darum geht, Spieler verlängert, um dann trotzdem teuer wechseln zu können. Wahrscheinlich auch zu besseren Bezügen in dieser Saison, aber ja, schauen wir mal, was der Sommer gibt. Wir haben auf jeden Fall jetzt das Heft des Handels in der Hand, keinen Druck zu verkaufen. Man kann sich den anderen Vertragspartner aussuchen und vielleicht bleibt er dann ja doch noch ein Jahr länger.
Richtig. Schauen wir mal, was da kommt. Und dann noch bei den Events rund um den VfL gibt es einen Termin, und zwar die Jahreshauptversammlung steht wieder an. Die ist am 28.11. Ich meine, das ist ein Dienstag. Die Uhrzeit müsste 19 Uhr sein. In der im Ruhrkongress.
Genau, ja, ich sag mal, die Einladung vom VfL gab es ja jetzt noch nicht. Das war ja erstmal, glaube ich, nur so von Philipp Rentsch unter anderem kommuniziert. Aber ja, ich denke mal, es wird auch von Vereinsseite nochmal eine offizielle Info geben.
Genau, aber das nur schon mal so am Rande. So, und jetzt können wir uns voll und ganz dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt widmen. 1:1, eine erneute Punkteteilung, erneutes Spiel, wo man danach sagt, boah, eigentlich waren wir schon phasenweise die bessere Mannschaft, hatten viel mehr vom Spiel, hätte man auch gewinnen können.
Ja, also gerade haben wir echt so ein bisschen die Krankheit, dass wir nur Unentschieden holen können. Ich meine, so punktet man auch, aber ja, wäre natürlich schon schön, wenn jetzt da mal in den letzten 3 Spielen irgendwann auch ein Sieg dabei gewesen wäre. Man muss sagen, irgendwie gegen Dortmund, gegen Frankfurt muss man nicht zwingend gewinnen, ne? Keine Frage. Also da wäre das Spiel gegen Augsburg vielleicht eher das gewesen, wo man sagt, ach, dass man da 2 Tore kassiert hat, ist doch ärgerlich. Jetzt auch eine Woche später dann nochmal drauf geschaut. Aber umgekehrt kann man auch sehr zufrieden sein mit den Leistungen, die man da gezeigt hat. Und wenn man es jetzt irgendwie schafft, offensiv einfach noch ein bisschen mehr Gefahr auszustrahlen, dann mehr aus den Szenen zu machen, vielleicht auch darüber, dass jetzt so ein paar Leute wie Paciencia einfach noch ein bisschen mehr Zeit mit der Mannschaft bekommen und dann da vielleicht noch für ein bisschen mehr Gefahr sorgen können, dann kann man das, also dann muss man jetzt irgendwie auch nicht den Kopf in den Sand stecken, dann ist das auch in Ordnung. Man hat schon mal 3 Punkte, letztes Jahr waren es 0 zu dem Zeitpunkt, aber natürlich wollen wir jetzt auch mal gewinnen.
Korrekt. Gucken wir uns mal die Statistiken an, die sagen dann eigentlich doch auch sehr viel darüber aus. Also erwartete Tore beim VfL 2,05, wobei da der Elfmeter natürlich stark mit reinspielt. Eintracht hat 0,61. Ballbesitz war recht ausgeglichen. Schüsse aufs Tor 7:6, aber insgesamt die Schüsse 22:8. Der VfL war also dann doch vorm Tor mehr an Abschlüssen beteiligt, hat aber das Tor nicht so ganz getroffen bei den Abschlüssen. Aber wie du schon gesagt hast, irgendwann muss man das dann schon mal ummünzen in Siege. Unentschieden bringen dir
ja, also, dass wir
nicht so lange was.
Sorry, ja. Mir war gerade die Kopf rausgerutscht. Sag nochmal bitte.
Perfekt. Ich habe gesagt, irgendwann muss man das auch mal ummünzen in Siege und dass wir dann nicht die ganze Zeit unentschieden spielen.
Ja, also da hast du natürlich recht. Ist die Frage, wo jetzt das Problem wirklich dafür ist, also ob man es bei den Stürmern suchen muss. Paciencia habe ich ja gerade auch schon angesprochen, jetzt mit der ersten Partie für den VfL, wo man ja auch sagen muss, dass es irgendwie manche gibt, die ihn jetzt sehr hypen, andere, die das noch nicht so gesehen haben. Wie siehst du denn seine Leistung im ersten Spiel? Ist er da eventuell die Hoffnung, um das Problem der Tore, sag ich mal, ummünzen zu können? Oder braucht es noch Zeit?
Ich sehe, warum der Hype da ist, auch wenn mich der Hype noch nicht so catcht, weil ich finde halt, es war jetzt ein Spiel von Paciencia und in dem Spiel hat man verschiedene Sachen gesehen, die positiv waren, aber auch verschiedene Sachen, die halt nicht so positiv waren. Nicht so positiv wie zum Beispiel, ich glaube, er hat kein Kopfballduell gewonnen. Ich fand, seine Pässe waren noch nicht so gut, dass die an Mann gekommen sind. Er hat einen Luftzweikampf gewonnen, das war aber nach einer Ecke. Also so lange Bälle, die er verlängern sollte, hat er nicht irgendwie bekommen. Das ist bei Hofmann halt noch anders und ich finde, Hofmann ist spielerisch immer noch das, was ich da jetzt gesehen habe, hat Hofmann die Nase vorn beim Spielerischen. Was natürlich der Fall war, und das hat man sehr schnell gesehen, ich glaube, kurz nach seiner Einwechslung, technisch ist er stärker. Der hat ja, glaube ich, mit einer Bewegung dann eben einen Frankfurter aussteigen lassen. Paciencia sucht schneller den Abschluss. Das wird ja bei Hofmann viel kritisiert, dass er nicht so wirklich aufs Tor schießt. Da ist es bei Paciencia anders. Im Grunde, das, was bei Hofmann kritisiert wird, das macht Paciencia ziemlich gut. Das, was Hofmann ziemlich gut macht, das hat Paciencia jetzt im ersten Spiel noch nicht so gezeigt. Deswegen mal abwarten, wie es ist, wenn er halt wirklich mehr Trainingseinheiten hinter sich hat, wenn er mehr eingebunden ist in ihre Mannschaft und wenn er halt mehr Spielpraxis bekommt, dann würde ich das erstmal bewerten. Aber von einem Hype zu sprechen und da von der nächsten Sturmhoffnung für die Saison, das finde ich dann doch sehr überzogen.
Ja, ich denke, also gerade der Faktor Zeit ist da halt entscheidend, dass er jetzt einfach noch ein bisschen Zeit mit der Mannschaft braucht. Natürlich gerade ein Stürmer hat die Chance in seinem ersten Spiel, wenn er dann zweimal richtig steht, direkt zu zeigen, dass er eine super Abschlussqualität hat. Aber dass er jetzt irgendwie massenhaft 10 da gesammelt hätte, wo er dann verballert hat, das war ja auch nicht so. Also ich glaube, da muss man einfach, zum einen er muss noch ein bisschen besser dann die Laufwege der Leute um ihn herum kennenlernen im Training und über die Spielpraxis und umgekehrt die anderen seine und dann hat man da sicherlich einen Spieler, der einem weiterhelfen wird.
Ja, das auf jeden Fall. Mal gucken, wie es jetzt ist. Also ist ja noch am Anfang der Saison, der ist ja jetzt die ganze Saison hier. Menschlich haben wir jetzt schon mehrmals dann gehört, ein Top-Typ. Wird schon irgendwie passen und er wird dann auch seine Leistung zeigen. Vielleicht pusht er auch Hofmann dann dazu, dass Hofmann wieder zurück in Form kommt.
Ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert. Ja. Bis jetzt hat er ja noch nicht Hofmanns Stammplatz gekostet, aber falls es mal dazu kommen sollte, ist das ja dann erst recht für Hofmann auch Motivation, noch eine Schippe draufzulegen.
Hoffentlich. Gucken wir trotzdem dann mal auf die Offensive beziehungsweise auf die Tore, da sind genau zwei im Spiel gefallen, einmal auf Frankfurter Seite und einmal auf Bochumer Seite. Das auf Bochumer Seite waren 11 Meter, wo danach ein bisschen Diskussionen waren. Klar kann man jetzt sagen, okay, das wird nicht immer gepfiffen, aber auf der anderen Seite, wenn sowas außerhalb des 16er ist, ist es ein Foul und ich finde, da sollte man eigentlich nicht so mit zweierlei Maß messen. Klar, die Bestrafung ist eine andere im 16er, aber ich finde es da immer ein bisschen schwierig. Der Elfmeter geht meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung und Stöger, der sonst immer in die Mitte schießt, Trapp ist auch stehen geblieben, schießt dann zum Glück nach links, hätte er in die Mitte geschossen und Trapp hätte den einfach gefangen, wäre es ein bisschen unangenehm gewesen.
Ja, der Elber war auf jeden Fall mit mehr Überzeugung geschossen als so manch anderer.
Bielefeld?
Was?
Bielefeld?
Ja, zum Beispiel. Oder auch letzte Saison waren da auch ein paar ähnliche. Also, bei dem Elfmeter zu der Situation vielleicht noch, ich bin der Meinung, es war einfach sehr dumm vom Frankfurter, direkt vor den Augen des Schiedsrichters so zu agieren. Und ich meine, klar, ich kann verstehen, viele sagen jetzt irgendwie so Szenen gibt's häufiger und es wird halt nicht immer ein Elfer dafür gepfiffen. Aber selten wird es so klar direkt vor den Augen des Schiris gemacht. Und kann man da jetzt über ein VAR streiten, aber wenn der Schiri halt diesen Elfmeter so pfeift, weil er es so klar sieht, den man durchaus geben kann, dann ist es eben auch keine klare Fehlentscheidung, dann kann es auch kein VAR zurücknehmen und damit ist es auch dann korrekt, dass der Elfmeter stehen bleibt. Wenn er jetzt nicht gepfiffen worden wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Also dann glaube ich nicht, dass das dann auch umgekehrt so eine krasse Fehlentscheidung gewesen wäre, dass man ihn mit VAR geben muss. Aber so, der Schiedsrichter auf dem Feld hat das so entschieden. Ich glaube auch am Ende insgesamt so für den Spielverlauf und alles ist das in Ordnung, dass das Bochum da einen Elfmeter bekommt und somit zu einem Punkt kommt. Aber wenn wir jetzt anders ein Tor geschossen hätten und den Elfmeter nicht bekommen hätten, wären wir glaube ich auch nicht böse.
Ja, das ist richtig. Gucken wir aber mal auf das Frankfurter Tor, beziehungsweise generell auf die Frankfurter Offensivaktion. Klar, Bochum war besser drin, muss man sagen, aber hier und da gab es dann doch schon mal Konter für Frankfurt.
Gerade und zu Beginn, ne?
Gerade zu Beginn, wo man dann dachte, oh, das ist jetzt dann doch ein bisschen kritisch. Zum Glück war Riemann dann da, aber das hätte dann auch gut in die Hose gehen können, muss man sagen. Da stand der VfL ziemlich offen. Das ist natürlich dann die Gefahr, wenn man hochpresst, dass dann sowas passiert, aber ja, das ist denn jetzt noch alles irgendwo gut gegangen. Aber zum Beispiel gegen Augsburg ist es in die Hose gegangen.
Ja, das ist halt wirklich diese sehr riskante Spielweise. Ich weiß halt nicht, also ich meine, Letsch hat glaube ich auch gesagt, die Spieler haben da Bock drauf, so zu spielen. Und dann ist es auch richtig, dass man so spielt, gerade auch zu Hause mit so einer Überzeugung und so. Ist halt trotzdem die Frage, ob man da in manchen Situationen einfach noch ein bisschen... Ja, klüger ist die Frage. Also einfach ein bisschen anders agiert, um dann eben sowas zu verhindern. Wir haben eben nicht wie in unserer ersten Saison hinten Leitsch und Bela Kotschap und können mit einem ordentlichen Sprint so eine hohe Abwehr dann auch noch korrigieren, sondern man hat es in einigen Szenen gesehen, wir sind ja auch aus dem Mittelfeld heraus, irgendwo war mal Stöger, glaube ich, derjenige, der dann einen Konter verteidigen musste, der da auch keine Chance hat mit seinem Tempo. Toto dasselbe. Sind wir halt einfach nicht die schnellsten so im ganzen Defensivbereich und da ist es dann wirklich schwierig, wenn man so hoch steht und dann den entscheidenden Ball nicht bekommt, ja, dann läufst du halt lange hinterher. Da ist es natürlich gut, dass wir mit Riemann so einen auch jetzt in dem Spiel wieder sehr starken Torwart haben, der dann auch so 1:1 Situationen gegen Stürmer dann auch gut lösen kann oder weiß, wann er vorrückt und wie er es macht, wobei das gegen Stuttgart beispielsweise ja auch doof aussah. Einmal, aber ja, es ist halt einfach sehr, sehr, sehr riskant und das kann einem unter anderem auch gegen schnelle Bayern halt um die Ohren fliegen.
Ja, das gerade da, also mir ist auch aufgefallen, das, was uns ja letzte Saison so stark gemacht hat, unsere schnellen Außen. Richtig Tempo in der Startelf bringt aktuell nur Asano wirklich mit. Ansonsten ist das alles sehr, also die sind nicht langsam, klar, da sind auch noch welche dabei, wo du sagst, oh ja, das sind jetzt nicht die schnellsten, aber sind halt auch nicht die Sprinter. Und jetzt gerade gegen Bayern, die ja natürlich vorne enorm viel Tempo drin haben und auch hinten dann noch enorm viel Tempo, ist das schon wieder so eine Sache.
Ja, Bero ist wäre jetzt auch noch einer, wo ich sagen würde, der hat schon, glaube ich, auch eine relativ gute Endgeschwindigkeit, wenn der einmal läuft. Aber oder zumindest hat er auch einen spritzigen Antritt, so wenn er irgendwie so kurze Läufe macht im Mittelfeld. Also gehört er auf jeden Fall vor allem im Mittelfeld zu den Schnelleren. Aber ich sehe, was du meinst. Also dieses vor allem enorme Tempo, was uns zeitweise so stark gemacht hat, haben wir aktuell nicht auf dem Platz. Das ist dann eher über Geschlossenheit und gemeinsam dynamisch draufgehen, dass man dann so Situationen hat. Aber dass man da wirklich davonlaufen kann, auch wenn man selber angreift, ist eher selten der Fall. Was natürlich auch nicht so oft gebraucht wird, wenn du eben viel über hohe Ballgewinne machst und so, dann hast du eben darüber den Vorteil und musst nicht irgendwie schnell an allen vorbeirennen, sondern hast halt einfach durch diese Momente, die du da kreierst, kannst du gefährlich werden. Einfach durch die Position der Ballgewinne. Aber ja, das raubt einem halt trotzdem natürlich so ein bisschen Gefährlichkeit.
Ja, genau. Sollen wir zum Man of the Match kommen? So langsam?
Können wir machen, ja.
Dann sag du doch erstmal deinen.
Ja, bei mir ist es ja so, ich konnte das Spiel nicht ganz verfolgen, in Teilen dann auf Sky Go auf dem Handy, habe natürlich die Highlights im Nachhinein noch angeschaut, aber so den Rieseneindruck über das ganze Spiel kann man da schwer sagen. Ja, Torschütze, Stöger mit dem Elfmeter, ist jetzt auch keine besondere Leistung. Tatsächlich würde ich sagen, weil er uns am Anfang das Spiel gerettet hat, ist es für mich Manuel Riemann.
Okay, für dich ist es Manu. Ich würde erstmal mit dem gehen, was die Zuhörer und Zuhörerinnen gesagt haben, weil da ist es eigentlich ganz spannend. Gehen wir erstmal auf Instagram, da haben wir auch eine Umfrage gestartet. Da ist es Bernardo geworden mit 47% der Stimmen Und auf Twitter ist es auch Bernardo geworden mit 59% der Stimmen. Und da würde ich tatsächlich mitgehen, weil er hat echt gut gespielt. Klar, Riemann hat uns irgendwo den Arsch gerettet, aber Bernardo war in den Zweikämpfen extrem stark. Ich glaube, der VfL hat jetzt auch letztens gepostet, dass Bernardo in dieser Saison die meisten Zweikämpfe gewonnen hat in der ganzen Liga. Dann
gefolgt von Audit.
Ja, ja. Da sieht man, was wir da für Zweikampfmonster hinten drin haben. Und das hat er auch gegen Frankfurt ganz gut gezeigt.
Ich meine, das, was sie aufgeführt haben, ist ja, glaube ich, die Anzahl, also das ist ja jetzt nicht irgendwie prozentual, sondern das ist ja wirklich die absolute Anzahl. Ich glaube, 60 und 59 waren da die Werte für die beiden, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Das zeigt halt auch einfach, was wir für ein Spiel haben, ne? Dass wir sehr viele Zweikämpfe suchen, dass auch die Innenverteidiger hoch rausschieben und dann Zweikämpfe im Mittelfeld führen, wo sie dann auch häufig welche gewinnen, weil sie dann mit Wucht von hinten rankommen. Aber ja, das hängt halt auch sehr stark mit unserer Spielweise zusammen, glaube ich. Unabhängig davon, dass die beiden natürlich Top-Leute sind, keine Frage, aber mit unserer Spielweise führt man halt einfach auch sehr viele Zweikämpfe.
Ja, richtig, richtig, das stimmt. Das ist es auch gut, dass wir halt, wie du schon sagst, die Leute da haben. Dann würde ich sagen, leiten wir über zum Fangespräch. Und
wir könnten vielleicht noch kurz auf die Bochumer Personalsituation gucken.
Ah ja, gut, stimmt.
Wobei man da jetzt nicht viele Infos hat. Ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen durch die Presse ging, war, dass Schlotterbeck ein bisschen angeschlagen ist.
Ja.
Insofern kann er dann nicht in der Startelf stehen. Was uns natürlich
wird
jetzt.
Nicht viel geändert werden, glaube ich.
Genau, Schlotterbeck wäre ja wahrscheinlich auch nicht in der Startelf gewesen. Was einen noch beunruhigen kann, war ja die Aussage von Letsch nach dem Bayern-Spiel, dass er auch gerne Losli, der gar nicht in der Bank war, gegen Bayern spielen lassen würde. Nein, Spaß beiseite. Hoffen wir mal, dass alle anderen Innenverteidiger dann entsprechend fit bleiben, dass wir mit der Stammbesetzung antreten können, und dann gibt's ja auch ansonsten eigentlich keine Gründe, an der Startelf groß was zu wechseln.
Ja, genau. Gut. Dann, also stimmt ja voll zu, dann leiten wir jetzt über zum Fangespräch.
Genau. Viel Spaß dabei. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören bis hierhin. Und genau. Auf ein erfolgreiches Spiel gegen die Bayern.
Tschüss.
Ja, wie gerade schon gesagt, haben wir heute wieder wen dabei für ein Fangespräch. Und zwar den Lukas. Hallo Lukas, schön, dass du dabei bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir kennen dich schon ein bisschen länger. Du hast selber keinen eigenen Podcast oder so, sondern bist auf Twitter zu finden. Verlinkung dazu auch in den Shownotes, wie üblich. Aber ja, wir kennen uns schon ein bisschen, hatten jetzt länger keinen Kontakt, aber haben gemerkt, wir könnten vor dem Spiel dich als Bayern-Fan ganz gut gebrauchen, um mal ein bisschen über die Situation der Bayern zu sprechen. Insofern sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und genau, ich denke, wir werden ein paar spannende Infos oder zumindest die Bayern-Seite einfach ein bisschen hier besprechen können. Und da wollen wir direkt mit dem Sommer starten, mit der Transferphase. Da ist ja auf Münchener Seite einiges passiert. Es gab, ich würde tatsächlich sagen, ja doch deutlich mehr Abgänge als Zugänge, gerade weil auf Zugangsseite so ein bisschen was nicht geklappt hat. Ich sag mal kurz zu den Namen was, und dann können wir das vielleicht mal zusammen so ein bisschen einordnen. Also bei den Zugängen natürlich ein Stürmer, relativ billiger, kostengünstig geschossen. Harry Kane ist dazugekommen. Dann in der Abwehr Kim. Im Tor noch eine Verstärkung, von der man bis jetzt, glaube ich, noch nichts sehen konnte. Der Beretz ist dazugekommen. Und dann noch zwei Neuzugänge aus der Bundesliga mit Leimer und Guerrero. Und auf der Abgangsseite haben wir Hernandez nach Paris, Gravenberg, Pavard, Mané, Sabitzer, Sommer, Nübel und noch einige verliehene Talente. Also es ist einiges passiert. Was für eine Bilanz zieht man da als Fan? Ist man zufrieden mit dem Transfersommer, oder gibt es irgendwie Punkte, wo du sagst, da wurde nicht so richtig klug gehandelt?
Ja, also ich sag mal generell, das Transferfenster oder die Transferperioden bei Bayern sind natürlich immer so ein sehr heißes und brisantes Thema, was ja auch gerne mal sehr intensiv und impulsiv auch von den Medien aufgearbeitet wird. Und ja, die aktuelle Phase hatte ja auf jeden Fall einige, ich sag mal, historische Ereignisse, sei es Rekordtransfers, wie du schon gesagt hast, mit unserem Stürmer, dem Kane. Muss ich persönlich sagen, am Anfang war ich schon sehr skeptisch, ob ein 29-Jähriger, jetzt 30-Jähriger, für so viel Geld eine gute Investition ist. Allerdings muss man ja auch gewissermaßen die Erwartungen, die Bayern ja auch hat, eben auch international berücksichtigen und auch die aktuelle Entwicklung der Marktpreise. Und da ist natürlich 100 Millionen mittlerweile schon, auch wenn es natürlich verrückte Dimensionen sind, schon ein Normalpreis. Und die Alternative wären halt Talente, wo man halt auch nicht weiß, ob die auf Dauer eben die Leistung so aufrechterhalten können. Und dementsprechend würde ich jetzt dann im Nachhinein sagen, dass man da mit Kane schon ja, einen guten Transfer auch getätigt hat. Zu Kim muss ich sagen, den habe ich jetzt bei Neapel gar nicht so sehr verfolgt, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was er bei uns leisten wird. Da bin ich auf jeden Fall sehr optimistisch.
Mit ist ja bis jetzt Paris auch ganz gut, ne? Also die, was man genau, so gesehen hat genau. Von Kim.
Die ersten Spiele waren jetzt echt sehr gut von ihm. Ja, also ich glaube, auf den kann man sich auf jeden Fall auch noch freuen im weiteren Verlauf der Saison. Bei Perez ist ein guter Backup-Torhüter. Also ich muss auch sagen, ich bin generell ziemlich froh eigentlich, dass man Ulreich jetzt auch mir die Chance gegeben hat, weil er eigentlich schon immer ohne viel zu meckern die Stellung auch gehalten hat. Auch wenn es mal eng wurde und er auch mal wirklich eine Saison gefühlt kein einziges Spiel hatte, hat man von ihm irgendwie nie meckern gehört auf der Bank, sondern der hat es halt einfach wirklich mal hingenommen, auch als Sommer jetzt kam in der letzten Saison. Also da bin ich auf jeden Fall auch froh und bin auch sehr optimistisch mit ihm, dass man mit ihm jetzt mal die Saison beginnt auf jeden Fall.
Ja, und dann haben wir noch zwei Leimer, der jetzt zuletzt auch, glaube ich, dann auch hinten rechts ausgeholfen hat, weil das ja, glaube genau, ich, Leimer. Eine Position ist, die man so ein bisschen, wo man nicht so zufrieden sein kann, oder? Dass man da irgendwie jetzt keinen Ersatz hat.
Ja, also ich muss sagen, also den Stanisic-Abgang oder beziehungsweise die Leihe nach Leverkusen, die ist wirklich für die meisten oder eigentlich, ich glaube, für den Großteil der Bayern-Fans sehr schwierig nachvollziehbar, weil er ja auch vor allem zum Ende der letzten Saison sehr, sehr gute Leistungen auch verzeichnet hat. Und dementsprechend ist es natürlich dann auch schon schmerzhaft, so einen jungen Spieler auch, der auch wirklich guten Rhythmus gefunden hat, in der ersten Mannschaft jetzt dann zu verleihen. Wobei Leimer natürlich jetzt auch echt eine sehr gute Verstärkung war, eben wie du sagst, da er eben auch hinten rechts spielen kann oder halt eben auch im Zentralmittelfeld.
Ja.
Und ja, gut, bei Guerrero muss man halt eben noch gucken, dass er jetzt aktuell eh noch verletzt, wann er dann wieder fit sein wird. Und dann denke ich mal, hat man auf jeden Fall auf der linken Verteidigerseite mit ihm ja auch einen notwendigen Ersatz verpflichtet. Eben auch nach dem Abgang von Hernandez noch und eben Pavard. Was eben natürlich auch mehr als notwendig war dann auf der Position.
Ja. Also ich glaube insgesamt, was ist immer so der Eindruck, der darüber kommt, ist, dass man natürlich qualitativ schon, gerade auch mit Kane, endlich hat man wieder einen Stürmer, hat man halt schon kräftig zugelangt. Aber so insgesamt ist der Kader halt ein bisschen dünner geworden. Das ist ja, glaube ich, auch was Tuchel so ein bisschen kritisiert hat, was jetzt nicht allen gefallen hat, dass er es öffentlich gemacht hat. Aber ich glaube, so ein paar Stellen wie eben irgendwie einen Rechtsverteidiger-Ersatz und auch vor allem einen richtigen Sechser hätte er ja schon ganz gerne noch gehabt, ne?
Ja, eben. Also ich glaube auch, wenn du jetzt dann wirklich auch mal im Laufe der Saison wieder ein bisschen Verletzungspech hast, dann wird es wirklich mit dem aktuellen Kader schon sehr, sehr eng werden und auch sehr problematisch. Also es war jetzt eben auch so, dass ja auch De Ligt die letzten Spiele oder in der aktuellen Saison auch mehr eine Reservistenrolle eingenommen hat, was ich persönlich sehr schade finde. Jetzt war es aber ja auch so, wenn ich mich nicht komplett täusche, dass er jetzt beim Leverkusen-Spiel vergangene Woche ja auch als Sechser dann gesetzt wurde, als er eingewechselt wurde. Und ich glaube auch eben, dass bei vielen Spielern dann auch nicht so recht die Zufriedenheit herrscht, dann aufgrund der Kader Dünnheit dann viele Positionen aushelfen zu müssen. Also ich glaube, da hätte man wirklich vor allem sehr viel früher darüber denken müssen, was im Falle von möglichen Verletzungen eben auch noch eintreten kann im Laufe der Saison.
Ich meine, gerade was den Sechser angeht, war das ja so, dass es ja wirklich kurz vor Ende der Transferperiode dann auch noch was gescheitert ist oder dass gerade der letzte Tag da ziemlich brisant war. Auch zum Nachteil des Spielers, woran es am Ende gescheitert ist. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende final irgendwo auch erklärt wurde, aber natürlich schon dramatisch gewesen, der Palinia, naja, der da schon Bilder geschossen hat und dann nicht kommen darf. Jetzt ja sogar verlängert hat bei Fulham. Mal schauen, inwieweit das irgendwie mit einer Ausstiegsklausel zusammenhing.
Ja, das rundet dann natürlich so eine verrückte Transferperiode nochmal perfekt ab und widerspiegelt sich auch so ein bisschen, muss man mal sagen.
Ja. Du hast gerade De Ligt schon angesprochen. Ich denke, als Kim verpflichtet wurde, haben ja die meisten gedacht, jetzt hat man irgendwie zwei Sommer hintereinander einen sehr guten oder jeweils einen Innenverteidiger geholt. Gut, Upamecano ist jetzt auch noch nicht ewig da, aber eigentlich zwei, wo man jetzt dachte, dass das Stamm-Innenverteidiger-Pärchen wird wahrscheinlich Kim und De Ligt werden. Ist jetzt aber nicht der Fall. Upamecano ist wieder drin. Kannst du dir das irgendwie erklären anhand der Leistung? Also ist Upamecano einfach momentan irgendwie zu gut, als dass De Ligt dann an ihm vorbeikommen würde? Oder siehst du da noch andere Gründe?
Also ich muss sagen, jetzt die vergangene Spiele hat mich Upa von seiner Leistung eigentlich auch schon sehr überzeugt. In der letzten Saison war das ja auch hier und da mal so eine Art Achterbahnfahrt mit ein paar schwächeren Spielen, aber auch natürlich guten Leistungen.
Gerade gegen City war der ja wirklich neben der Spur, ne?
Ja, also da gab es dann wirklich auch manche Spiele, wo es dann schon ein ziemlicher Totalausfall war. Aber nichtsdestotrotz kann ich es trotzdem nicht so hundertprozentig nachvollziehen, warum jetzt in der aktuellen Saison De Ligt eigentlich nicht wirklich einen Auftrag hat in der Startelf, weil er eigentlich für mich auch in der vergangenen Saison einer der besten Spieler war. Trotz der war jetzt eben erst ein Jahr hier und hat eigentlich dann sich trotzdem schon so gut in die Mannschaft eingefügt. Da war es dann für mich eigentlich noch überraschender eigentlich, was für einen guten Job er macht. Und er hatte eigentlich auch selbst da schon für mich so diese typischen Leader- und Führungsfähigkeiten, eben auch eine Mannschaft zu leiten. Also ich glaube, von dem aktuellen Kader, wenn man mal so 4-5 Jahre weiterdenkt, mit jungen Spielern, die, sagen wir jetzt einfach mal, bleiben würden, wäre De Ligt der Nummer 1 Kapitän meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt, das habe ich auch wahrgenommen. Also denn auch, ich weiß nicht, in ein, zwei Spielen dann auch offensiv wichtige Akzente gesetzt. Ich glaube, in irgendeinem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, was das war, wo er dann auch aus der Distanz so ein richtig super Tor geschossen hat, weil irgendwie die Leute vor ihm das nicht so richtig gut gemacht haben und er dachte, jetzt hau ich mal drauf. Aber ja, es ist interessant, dass er halt wirklich momentan nicht so ran darf. Ich denke, das wird sich jetzt wahrscheinlich auch mit den anstehenden englischen Wochen so ein bisschen ändern. Da werden dann auch mehr Leute Einsatzzeiten bekommen, die vielleicht jetzt gerade nicht auf ihren bevorzugten Positionen aushelfen müssen oder dürfen, wie auch immer. Kannst du dir denn vorstellen, dass die Variante mit De Ligt auf der 6, die jetzt, glaube ich, ja schon zweimal hinten raus für die letzten paar Minuten irgendwie gewählt wurde, dass das was ist, was auch irgendwie jetzt, zumindest in der Hinrunde, wenn man noch keinen Sechser geholt hat, auch mal häufiger auch mal von Beginn an passieren könnte, oder ist das eher abwegig? Hast du da irgendwie eine Meinung zu?
Ist jetzt für mich von als Außenstehender schwer zu beurteilen. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich auch ganz viel vom Spieler selbst abhängt. Ich weiß jetzt nicht, ob eben De Ligt in seiner Jugend oder in seiner jüngeren Vergangenheit auch schon eben als Sechser gespielt hat, beziehungsweise ob er sich das eben selber auch zutraut oder ob das auch so seine Position ist, auf der er sich wohlfühlt oder eben nicht. Ich kann es mir eigentlich eher nicht vorstellen, aber mit der aktuellen Kaderdünne, die wir jetzt auch schon besprochen haben, würde es mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn es der Fall wäre.
Ja, ich meine, natürlich schon irgendwie eine elegante Lösung, auch die wirklich drei Top-Leute hinten einzubinden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, mal schauen. Ich denke, das werden wir in den nächsten Wochen noch sehen. Da wird sich ja bis zum Winter im Kader nichts ändern und dann kann man ausmachen, wie es auf dem Platz so aussieht. Genau. Ja, wir haben jetzt ein paar Spieltage hinter uns. Sind beim vierten Spieltag oder der vierte Spieltag ist abgeschlossen. Wie bewertest du den Saisonstart? Ich denke, das erste Pflichtspiel Supercup ist jetzt auch nicht wichtig, aber war natürlich nicht so der super Start in die Saison. Davon abgesehen kann man mit der Ausbeute in der Bundesliga ja relativ zufrieden sein. Mit der Leistung auf dem Platz ist vielleicht noch was anderes, aber wie siehst du das aus Fansicht?
Also ich bin eigentlich mit der aktuellen Leistung sehr zufrieden. Also wie du schon sagst, also den Supercup, den klammere ich jetzt auch einfach mal ein. Der hat jetzt für mich auch nicht wirklich viel Aussagekraft für die Leistung der Saison. Aber so kann man mit den Ergebnissen, also ich bin völlig zufrieden eigentlich. Also die Saison hat ja eigentlich in Bremen schon optimal begonnen. Also 4-0 zum Saisonauftakt kann man sich eigentlich nicht besser vorstellen. Und die anderen Partien, sei es gegen Mönchengladbach, wo es vielleicht ein bisschen enges Spiel war mit einem 2-1 nur, oder auch eben der Partie in Augsburg, dem 3-1, finde ich, kann man schon ziemlich gut mitleben. Das 2-2 jetzt am Wochenende, an der vergangenen Woche, die war natürlich schon ärgerlich, auch mit der Entstehung der Tore von Leverkusen, mit dem Elfmeter und dem Freistoßtor. Aber meiner Meinung nach hat man da auch in der vergangenen Woche gegen die aktuell beste Mannschaft oder kann man zweitbeste Mannschaft der Bundesliga gespielt. Also da, sag ich mal, Punkte liegen zu lassen, ist auf jeden Fall keine Schande.
Ja, vielleicht noch kurz zu Gladbach. Gladbach war ja auch in der Vergangenheit gerne mal ein Stolperstein. Insofern denke ich 2-1 in Gladbach. Wie schon gesagt, das ist völlig in Ordnung. Gerade zum Saisonstart, wenn man vielleicht noch nicht sich ganz eingegroovt hat. Ja, gegen Leverkusen, ich habe mir das Spiel am Freitag auch angeschaut. Das war natürlich schon ein spannendes Duell, wo auch irgendwie das Spiel so gefühlt mehrere Phasen hatte. Also irgendwie am Anfang hat Bayern sehr gedrückt und man hatte irgendwie sich gewundert, wo das gute Leverkusen hin ist, was man in den Wochen davor gesehen hat. Und dann irgendwie kurz drauf hat dann Leverkusen die Bayern eingeschnürt. Also das ging da so ein bisschen hin und her, wer da gerade das Spiel macht. War auf jeden Fall so als neutraler Zuschauer sehr spannend zu sehen. Macht das ein bisschen Sorge, so ein gutes Leverkusen zu sehen? Also ich meine, am Ende war es ein 2-2 jetzt im direkten Vergleich. Wie du schon gesagt hast, die Entstehung der Tore, der Gegentore ein bisschen unglücklich. Aber man hat ja schon gesehen, dass es da irgendwie ein Team gibt, was gut mithalten kann und auch eben in den anderen Spielen sehr souverän war. Macht das Sorge für den Meisterschaftskampf oder eher vielleicht ein bisschen Freude darauf, dass es spannend bleiben könnte?
Also aus meiner Sicht ist es eher mehr Freude. Also ich muss sagen, auch die letzte Saison, ich glaube, da wird es wahrscheinlich keinen geben, der nicht sagt, dass die Saison absoluter Wahnsinn war. Also dass die Meisterschaft auf dem letzten Spieltag noch entschieden wird, also das hatten wir wirklich schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Und ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr schön, dass man jetzt eben auch mit Leverkusen eine Mannschaft hat, die sich auch so stark nochmal verbessert hat in der vergangenen Transferperiode, dass man wirklich sagen kann, das ist eine Mannschaft, die wirklich aktuell die zweitbeste Mannschaft der Liga darstellt. Und meiner Meinung nach bin ich sogar etwas ein bisschen enttäuscht von Dortmund, weil, ja, gut, die vergangenen Leistungen von Dortmund lassen natürlich auch zu wünschen übrig. Ja, dementsprechend ist natürlich Leverkusen aktuell für die Spannung der Liga tut sehr gut auf jeden Fall.
Ja, ich meine, auch Leipzig hat ja bis jetzt durchaus gut agiert, hat er, glaube ich, nur gegen Leverkusen verloren, ne? Also
genau.
Ist oben fürs Meisterschaftsrennen sicherlich spannend, auch wenn man, also zumindest ich sehe Leipzig halt nicht gerne da oben. Bei Leverkusen bin ich da ein bisschen toleranter, auch wenn es eine Art Werksclub ist. Aber ja. das hat einfach historisch irgendwie, gehören sie da auch hin, anders als jetzt Leipzig. Insofern sind wir mal gespannt, wie der Meisterschaftskampf weitergeht und hoffen alle, dass es spannend bleibt. Wie das dann am Ende ausgeht, werden wir sehen. Ich denke, du hast da einen klaren Wunsch, wer Meister wird.
Ja, auf jeden Fall.
Alle anderen gucken sich das wahrscheinlich ein bisschen neutraler an. Aber ja, gut, nach 4 Spieltagen kann man jetzt auch noch nicht final alles sehen. Mein Stuttgart ist aktuell Vierter. Die sind gerade ganz gut, aber ob die da am Ende stehen werden, das glauben wir auch eher nicht. Insofern, nach 4 Spieltagen kann man noch nicht so viel sagen. Aber ja, zeigt auf jeden Fall, dass es spannend bleiben kann. Ja, wer einen Anteil daran haben wird, wie es mit den Bayern weitergeht, ist Thomas Tuchel, der ja auch jetzt schon gesagt mit De Ligt, also so ein bisschen Kadermanagement, was er jetzt auch betreiben muss. Auch wenn er nicht zu viele Spieler hat, die paar, die er hat, muss er ja auch irgendwie zufriedenstellen und sinnvoll auf den Platz schicken. Und da stellt sich jetzt nach einer ganzen Vorbereitung, die Tuchel mit dem Team hatte, und in den ersten Spieltagen, in den ersten Pflichtspielen in der neuen Saison, natürlich schon so ein bisschen die Frage, ob man jetzt mit seiner Leistung, sofern man das beurteilen kann, ja, zufrieden ist, ob man froh ist, dass er Trainer ist oder ob man nicht doch noch ein bisschen Nagelsmann hinterher trauert, der ja, ich meine, als er ging, war man nach allen 3 Wettbewerben drin, danach war man dann raus. Wie es mit Nagelsmann gegangen wäre, kann man schwer sagen. Aber ja, es gab ja, denke ich, doch einige, die dann den Wechsel kritisch gesehen haben. Wie ist da mittlerweile so die Meinung oder wie siehst du die ganze Thematik?
Also zu Beginn war auf jeden Fall die Thematik, als es dann, ich glaube, das müsste Ende März gewesen sein, als es dann hieß, dass Nagelsmann entlassen wurde. Das hat natürlich schon sehr viele Fragezeichen aufgeworfen und sehr viel Unverständnis im gesamten Umfeld. Und ja, es war halt auch eben ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Man hatte das Champions-League-Rückspiel, was anstand, man hatte das Pokalspiel, was anstand und man hatte das Topspiel gegen Dortmund, was anstand. Und dann wird da der neue Trainer vorgestellt, zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht wusste, wer eben der Nachfolger sein wird, wo man sich schon dachte, puh, es wird auf jeden Fall ein straffes Programm für den Trainer werden, da die Mannschaft zu formen und auch zu führen. Und da hatte natürlich jetzt dann, als Tuchel vorgestellt wurde, schon einen ziemlichen Brocken als Aufgabe vor sich. Ich muss jetzt auch sagen, nach dem guten halben Jahr, wo er jetzt Trainer ist, hat er eigentlich seinen Job ziemlich gut gemacht. Also klar, es gab hier und da auch mal so ein Interviews, wo man sich gedacht hat, naja, das waren jetzt Aussagen dabei, die hätte es vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber alles in allem ist, glaube ich, Tuchel ein Trainer, der die Mannschaft bzw. die Kabine gut halten kann. Eben auch mit seiner schon ja, recht hitzigen Art und Weise. Deswegen glaube ich eigentlich schon, dass Tuchel da ein guter Trainer für ist und auch ein gutes Händchen mit viel Erfahrung auch mit sich bringt. Ist ja dann eben noch die Frage, wie man da jetzt eben auch aufgrund der vergangenen Transferperiode mit seinen Wünschen der Transfers, die dann vielleicht nicht unbedingt umgesetzt wurden von der Vereinsführung, wie man damit weiterhin umgeht. Aber ich blicke mal sehr optimistisch in die Zukunft, dass Tuchel auch die nächsten paar Saisons bei uns auf jeden Fall auf der Bank sitzen wird.
Hast du denn das Gefühl, dass irgendwie das so wie er spielen will, dass das schon auf dem Platz wie zueinander passt oder dass da eben auch, wie du schon gesagt hast, einfach irgendwie für ihn auch noch ein bisschen das Spielermaterial für fehlt und das wirklich ein längeres Projekt ist, das man jetzt entwickeln muss? Ich will jetzt nicht von einer Übergangssaison sprechen, das ist auch Quatsch, aber gerade wenn man so einen wie Kane holt und damit deutlich macht, man will auch international was reißen, aber ich denke, man merkt ja schon, dass es eben jetzt noch kein super, super Fußball ist, den Bayern da aktuell spielt. Es ist relativ erfolgreich, Leipzig ausgeklammert. Aber ich denke, da ist ja schon auch noch spielerisch noch Luft nach oben, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Also man hat es auch wirklich in der letzten Saison gesehen, dass es wirklich auch vereinzelt Spieler gab, die dann vom Spielerischen her und vom Spielausgang auch teilweise nicht wirklich optimal waren. Wird mir jetzt auf Anhieb mal das 1-1 gegen Hoffenheim einfallen in der vergangenen Saison im Rückspiel. Aber ja, ich tue mich da auch schwer, das ein bisschen zu beurteilen. Ich meine, er hat jetzt auf jeden Fall auch schon genügend Zeit mit seiner Erfahrung, die Mannschaft, sag ich mal, in einen ordentlichen Lauf zu bringen. Aber ich glaube, dass teilweise von den Ergebnissen her bei vielen auch noch das Problem ist, dass so noch so diese Guardiola-Zeit in den Köpfen steckt, wo man eben jedes Spiel mit 5, 6, 7, 0 gewinnt. Und das hat man jetzt generell schon die letzten 2, 3 Jahre gesehen, dass sich die Zeit teilweise auch noch mit sehr deutlichen Meisterschaften ein bisschen gewandelt hat. Dass dann eben auch mal eben Mannschaften wie eben Gladbach auch mal deutliche Überraschungen abliefern können oder Frankfurt. Also man merkt schon, dass es nicht mehr so dieser Selbstläufer ist wie vor ein paar Jahren. Und ich glaube, es könnte sich auf jeden Fall im Laufe der Saison könnte sich noch mehr eingrooven. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es diese komplette Machtdemonstration wie vor 10 Jahren sein wird.
Okay, also du glaubst schon, dass das jetzt nicht irgendwie nur daran liegt, dass es eben da noch nicht so ganz eingespielt ist, sondern dass einfach prinzipiell so ein kleiner Zeitenwechsel, sag ich mal, stattgefunden hat und alles wieder ein bisschen
Ja.
enger ist aktuell. Ja,
Ja, genau.
ich meine, wie gesagt, wir haben es ja gerade schon gesagt, die Konkurrenz hat ja auch wirklich gut nachgelegt. Insofern, dass die auch ein paar Punkte holen und ein paar Spiele gewinnen, ist ja nicht so unwahrscheinlich. Insofern, ja, bleibt spannend. Soviel zum Thema Tuchel erstmal. Was er natürlich auch beeinflussen kann, ist das Spiel am Samstag. Es steht jetzt natürlich unter der Woche. Wir nehmen Montagabend auf. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie es am Mittwoch in der Champions League läuft. Was ja jetzt aktuell erstmal das Spiel ist, was im Vordergrund steht in den Planungen bei Bayern logischerweise, weil man in der Champions League, denke ich, Großes vorhat dieses Jahr. Aber mit Blick auf Samstag kann man ja dann eventuell auch mit ein paar Rotationen rechnen. Oder meinst du, das hängt vom Spiel am Mittwoch ab, ob man da rotieren kann und will? Oder sagst du sowieso, Bundesliga ist aktuell noch zu wichtig, in Anführungszeichen, da mal richtig loszulegen, dass man wahrscheinlich auch mit der bestmöglichen Elf versuchen wird, am Samstag gegen Bochum zu spielen?
Ich glaube auf jeden Fall, dass schon versucht wird, mit der bestmöglichen Mannschaft zu spielen, weil gerade jetzt, wo ja auch noch sehr der Fokus auf Tuchel liegt, glaube ich nicht, dass man da jetzt schon großartige Experimente eingehen wird. Beziehungsweise da ja auch die Tabelle zu Beginn der Saison eben auch noch sehr eng beieinander liegt. Und dementsprechend glaube ich, dass es dann nur vereinzelt vielleicht kleine Rotationen geben wird. Ich würde mir wünschen, wenn eben De Ligt mal wieder von Anfang an spielen würde. Vielleicht ist er ja auch schon am Mittwoch gesetzt oder halt dann eben am Spiel am Samstag. Ja, aber ich glaube, dass alles in allem der Kader da größtenteils oder die Aufstellung größtenteils identisch sein wird zu den vergangenen Spielen auch.
Ja, wahrscheinlich hast du recht, weil einfach noch nicht der Moment in der Saison gekommen ist, wo man sowas dann
Genau.
wirklich einplant. Und man würde ja auch hoffen, dass die Spieler jetzt noch nicht so verschlissen sind, dass sie nicht auch mal hintereinander die 90 Minuten machen können. Wobei ja tatsächlich, glaube ich, nächste Woche, habe ich es richtig im Kopf, auch schon dann die erste Pokalrunde ansteht, weil man ja den
Genau.
Supercup gespielt hat, genau, sagst du schon. Insofern, ja, kommen ja jetzt wirklich englische Wochen am Stück. Aber
genau, danach das Spiel in Kopenhagen. Also es sind jetzt auf jeden Fall sehr viele Spiele Schlag auf Schlag, die sehr entscheidend auch sein können. Nach dem Pokalspiel hat man dann noch auswärts in Leipzig den nächsten Brocken als Gegner. Also es stehen aktuell schon sehr wichtige Spiele auf jeden Fall an.
Ja, da ist natürlich dann das Spiel am Samstag gegen Bochum eins, was man vermeintlich leicht gewinnen können müsste, um für die anderen Spiele entsprechend dann die volle Konzentration auf den Platz bringen zu können. Ja, mit was für Gefühlen blickst du auf Samstag? Erwartest du ein klares Spiel, so wie es in den letzten Jahren gerade in Bayern auch häufig der Fall war, oder könnte es auch ein bisschen knapper aussehen?
Ich muss sagen, auf das Spiel auf Samstag freue ich mich eigentlich schon seit ein paar Wochen, beziehungsweise eigentlich auch schon seit Beginn der Saison. Das ist eigentlich von der Bundesliga her so mein persönliches Highlight der Saison, das Spiel gegen VfL. Und ja, man merkt es eigentlich schon im gesamten Stadionumfeld, auch die letzten Jahre schon. Letztes Jahr war dann eben das erste Heimspiel, sag ich mal, unter normalen Bedingungen wieder. Und da war natürlich die Euphorie dann schon sehr groß auch. Und ich würde mir persönlich auch mit meiner Sympathie zum VfL, ich wäre in einem knappen Spiel auf jeden Fall nicht abgeneigt. Also es müsste jetzt kein 7-0 werden, wie in der Vergangenheit, oder auch kein 4-0 wie letztes Jahr, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ja, wir haben unser Torverhältnis ja auch schon am ersten Spieltag wieder ramponiert. Wäre gut, wenn wir es jetzt nicht noch weiter verschlechtern. Keine Frage. Ja, ich meine, Bochum hat ja jetzt die letzten Spiele immer unentschieden gespielt. Insofern, wir wollen jetzt doch irgendwann mal den ersten Saisonsieg einfahren. Ob es jetzt zwingend Samstag der Fall sein wird, wage ich dann doch eher zu bezweifeln. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie das auf dem Platz sein wird. Also, ich meine, wahrscheinlich wird schon die Bayern das Spiel machen, gerade zu Hause, das ist klar. Aber ja, so ein bisschen so eine spielerische Entwicklung haben wir halt doch auch genommen. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann auf dem Platz aussieht. Also, ob wir auch so mutig pressen, wie jetzt in den letzten Spielen. Das kann ja gerade dann gegen so ein paar schnellere Bayern-Spieler wie auch Sané, der meiner Meinung nach aktuell wirklich in Topform ist, schnell auch böse ausgehen.
Ja, also da muss man auf jeden Fall mal gucken, dass man da, sag ich mal, als gegnerische Mannschaft natürlich die gute Balance findet zwischen man spielt selber aktiv und aggressiv auch mit, um eben uns oder die Bayern eben zu verunsichern. Aber auch aufpassen, dass man eben nicht in einen Konter nach dem anderen läuft und dann eben das Spiel innerhalb von den ersten 20 Minuten schon mit 3-4-0 eigentlich entschieden ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe für den VfL.
Ich meine, ich glaube, letztes Jahr im Auswärtsspiel war es so, dass wir eigentlich lange wirklich gut mitgehalten haben. Also gut mithalten muss ja nicht heißen, dass man gute Chancen sicher spielt. Das war, glaube ich, nicht der Fall. Aber zumindest irgendwie solide verteidigt. Und dann hat am Ende, glaube ich, irgendwie Janko, bei uns unser Rechtsverteidiger, hinten so eine Art Fehlpass gespielt. Riemann wollte noch retten. Und dann hat Müller irgendwie so 20 Meter vom Tor dann quasi den Ball und kann ihn einfach reinschießen. Und damit war dann irgendwie so ein bisschen der Bann gebrochen. Und das hat dann am Ende uns, glaube ich, auch den Zahn gezogen, da entscheidend das Spiel irgendwie zumindest einen Punkt zu holen oder so. Ich glaube, mit einem 0-0 ist es noch so mit eines der realistischen Sachen, auf die man gehen könnte, wenn man zumindest gut verteidigt. Insofern mal schauen, wie es dann Samstag läuft. Aber ich denke mal, zu Hause, gerade wenn es jetzt das Oktoberfest-Wochenende ist, wo ja, glaube ich, am Sonntag auch der Besuch auf dem Oktoberfest ansteht, werden die Bayern schon vor Beginn an versuchen, da zu zeigen, wer der Herr im Haus ist.
Ja, also das Spiel möchte man natürlich dann auf jeden Fall gewinnen, um dann eben auch gestärkt in die nächsten Spiele zu gehen. Und ja, wie du schon sagst, da ist natürlich das Oktoberfest-Wochenende auch noch erst recht nochmal ein Anreiz dafür, dort extra gute Leistung abzuliefern.
Ja. Ja, so viel vielleicht zum Samstag. So viel zu den Bayern erstmal. Haben jetzt eine knappe halbe Stunde. Ist ja immer so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Insofern denke ich mal, hat das uns allen ein bisschen weitergebracht, mit Vorfreude auf das Spiel am Samstag zu blicken. Ist ja auch immer eine Chance, allen anderen Vereinen zu zeigen, dass man eventuell in der Lage ist, dem Großen ein kleines Beinchen zu stellen. Auch wenn das, ja, ich habe es gerade schon gesagt, zu Beginn der Saison, wo Bayern gerade noch sehr fixiert auf die Bundesliga ist, eine große Aufgabe ist. Und ja, wir es auch schon zu ähnlichen oder ich glaube, vor 2 Jahren war es auch irgendwie relativ früh in der Saison, wo wir dann wirklich richtig deutlich verloren haben, wird das sicherlich sehr, sehr schwierig, aber alle können sich darauf freuen. Die Fanfreundschaft wird, denke ich, auch am Samstag wieder vor Ort ein bisschen gefeiert werden. Alle, die hinfahren, werden viel Spaß haben. Du bist ja auch im Stadion, hatten wir gerade schon
Genau, ich bin
gesprochen.
auch im Stadion.
Genau, ja, ich werde es leider nicht schaffen, aber ja, allen, die hinfahren, denke ich, wünsche ich an der Stelle viel Spaß. Und ich danke dir nochmal recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen
Sehr gerne.
Einblick in die bayerische Gefühlswelt zu geben.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, dann bleibt am Ende der Folge nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffen, hat ein bisschen Spaß gemacht. Und genau, wir freuen uns auf Samstag. Bis dahin, ciao, ciao.